müssen anfangen, etwas zu bewegen, sowohl in der Verhaltensprävention, indem wir Menschen mehr informieren mit modernen Ansätzen, als auch in der Verhältnisprävention, wie durch sowas wie durch eine Zuckersteuer. Also gibt es ja verschiedene Ansätze, aber es muss eben was passieren und das tut es gerade nicht.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Der DDG-Hauptkongress 2024 im November in Hannover steht unter dem Motto Der Mensch im Mittelpunkt. Und eine gute Tradition ist mittlerweile und seit rund 2 Jahren, dass wir uns auf den Kongressen der DDG zu einer Podcast-Aufnahme treffen. So wie heute mit der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft, sprich mit den Jungen Wilden. Denn die DDG und die Jungen Wilden leisten seit Jahren Beachtliches und eine Nachwuchsarbeit, die man sich in der Medizin nur wünschen kann. Das zeigt sich auf dieser Herbsttagung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und erneut treffen wir uns hier in Hannover mit den Machern der AG, zumindest mit einem Teil davon. In der Tomorrow Lounge, oder wie sie heute heißt, auf dem Kongress in Hannover Future Medicine Space One, sind Jasmin von Zeschwitz, Alessandro Falcone bei uns und natürlich der Kollege Michael Reischmann. Die eine derzeit in Kopenhagen beruflich aktiv und heute Nacht, wie ich gehört habe, angereist, beziehungsweise seit gestern Abend 15 Stunden oder länger unterwegs. Der andere am Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf. Hallo Michael, du warst ja gestern schon hier in Hannover, einen spannenden Tag hinter dir gehabt. Was gab's denn?
Hallo Günther, ja, gestern war der Strategietag der DDG, der findet ja jedes Jahr immer einen Tag vor Herbsttagung statt. Es gab interessante Diskussionen, zum Beispiel braucht man eine Weiterbildung zum Facharzt für Diabetologie oder ist die Zusatzweiterbildung nicht die clevere Lösung? Diese Herbsttagung steht ja so ein bisschen im Schatten der Krankenhausreform. Heute, wo wir diese Aufnahme machen, wird der Bundesrat entscheiden, ob der Gesetzentwurf in den Vermittlungsausschuss geht und wie es überhaupt mit der Reform weitergeht. Und auch ein sehr spannendes Thema war die Musterfortbildungsordnung, die beim Deutschen Ärztetag dieses Jahr beschlossen wurde und die sich schon auf die Herbsttagung im nächsten Jahr auswirken könnte durch die Regelung, was das Industriesponsoring betrifft und die Möglichkeit, überhaupt noch Überschüsse mit Kongressen erzielen zu können.
Man hört schon an deiner Expertise, Michael und ich besuchen die Kongresse der Diabetologie schon sehr lange. Wir sind beide Redakteure der Matrix Deutschland. Michael ist stellvertretender Chefredakteur der Medical Tribune und ich bin Teamleiter Diabetologie und Redaktionsleiter. Aber wir machen ja einen Podcast heute, wie man hört, nebenbei auch. Und wir begrüßen bei uns Jasmin von Zeschwitz. Wo lebst du denn eigentlich? Was machst du? Und was sollten wir wissen über Auslandsaufenthalte von dir?
Ich studiere aktuell meinen Master in Kopenhagen an der Kopenhagener Universität und studiere da Human Nutrition, nachdem ich im Februar mit meinem Bachelor in medizinischen Ernährungswissenschaften in Lübeck fertig geworden bin. Auslandsaufenthalte sind immer spannend, vor allem wenn man selber von Diabetes betroffen ist.
Dazu hören wir gleich auch noch mehr. Alessandro, du bist am DDZ in Düsseldorf. Was machst du denn genau derzeit und wie lange schon?
Ja, vielen Dank erstmal. Hallo. Ich bin am DDZ mittlerweile seit fast 2 Jahren im Rahmen meiner medizinischen Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe von Professor Roden und forsche da in der Grundlagenforschung, was die Frühentwicklung einer Insulinresistenz und die Einflussfaktoren darauf angeht.
Alessandro, du bist aus unserer Sicht der Neue hier in dieser Runde, in diesen Podcast-Aufnahmen, die wir eigentlich bei jeder Tagung machen. Wie kommst du zur AG Nachwuchs und wie erlebst du sie?
Ich komme zur AG Nachwuchs durch meine Doktorarbeit, über die wir eben ja auch schon kurz gesprochen hatten. Das war das erste Mal im September dann oder im Oktober 2022, habe ich den Kongress, die Herbsttagung besucht und wurde dann auch hier, wie jetzt heute Morgen auch mit der Einführungsveranstaltung, gut begrüßt von der AG Nachwuchs. Und da war ich eigentlich direkt begeistert, weil wie gut man hier eingeführt wird in den Kongress von der AG und wie gut man auch aufgenommen wird von Gleichaltrigen, von jungen Menschen, da hat man sich direkt gut aufgehoben gefühlt und seitdem bin ich eigentlich bei jedem Kongress dabei.
Sehr schön, das lässt doch für andere Menschen, die überlegen, ob sie in die Diabetologie kommen sollen und die in der Medizin schon tätig sind, das lässt doch hoffen und macht doch Laune drauf. Jasmin, heute Morgen nahm ich schon teil an eurem Auftakt, ganz früh, ganz früh, 8:30, ja. Und mich haben heute mehrere Punkte beeindruckt. Ich möchte mal herausgreifen, einige Stichpunkte wie Rollercoaster, die standen also alle von dir. Rollercoaster, Surprise oder, keine Ahnung, eine Plate-Challenge. Man hat seine Nachbarn auf einmal angequatscht und gesagt, Mensch, wie viele Kohlenhydrate oder, keine Ahnung, haben jetzt wohl diese Cakes oder diese Schnitzel, was da liegt und so weiter. Also ich finde dieses Format total klasse. Aber wie kommt es denn, dass gerade ihr jetzt mit der AG, mit den jungen Wilden, in diese Lücke stoßt sozusagen, falls es eine Lücke ist?
Ich glaube schon, dass es eine Lücke ist, weil die Medizin sich ja manchmal so ein bisschen in der Medizin verliert. Und deswegen waren wir ganz, ganz dankbar für dieses Thema der Mensch im Mittelpunkt, weil das den Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt. Und das ist so wichtig, weil es geht ja am Ende des Tages, alles, was auf diesen Kongressen passiert, passiert ja am Ende, damit wir Menschen helfen können. Es geht, natürlich geht es in der Wissenschaft, manchmal hat man das Gefühl, es geht um der Wissenschaftswillen irgendwie, einfach ums Porschen, aber am Ende sollte ja immer das Ziel sein, oder es sollte mit einem Ziel geforscht werden. Und das ist bei gerade in der Diabetologie ja eigentlich wahnsinnig einfach, weil wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum, wo man Ansatzpunkte hat, wo man helfen kann. Und deswegen ist uns aufgefallen, als wir diesen Kongress geplant haben, dass bei uns in der Gruppe, in der Mitte, Menschen mit Typ 1 Diabetes sind. Ich meine, Typ 2 Diabetes weiß ich nicht genau. Und dann dachten wir, das ist was, was wir einfach noch nicht gemacht haben. Also wir machen ja immer eine Einführung in Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes. Was ist das, damit das, was im Studium manchmal nicht abgedeckt wird, bei uns so ein bisschen aufgefangen wird. Aber so die Patientenperspektive hatten wir eigentlich auch noch nicht drin. Und das ist bei mir natürlich, ich habe selber erlebt mit Typ 1 Diabetes und dann dachten wir so, das bietet sich doch an, einfach mal die Sachen aufzuzeigen, die man aus Medizinersicht vielleicht auch manchmal gar nicht mitdenkt, weil wenn man das nicht erlebt, weiß man gar nicht, was ein Problem sein könnte. Und viele haben natürlich schon viel Erfahrung, aber gerade wenn man jung in die Diabetologie kommt, dann gibt es ganz viele Punkte, die einfach noch nicht im Bewusstsein sind.
Sinngemäß hast du einen Chart an die Wand geworfen. Was macht ein Mensch ohne Diabetes morgens, wenn um 7.30 Uhr der Wecker klingelt und er muss um 9 Uhr zur Vorlesung? Und was macht ein Mensch mit Typ 1 Diabetes in der Zwischenzeit? Also sagen wir mal, ersterer haut auf den Wecker drauf und steht 5 vor 9 auf und geht in die Uni dann. Und dann kam bei den Menschen mit Diabetes kam eine Unzahl von Dingen, die berücksichtigt werden müssen. Wie hat das auf dich gewirkt, Alessandro? Du hast ja auch mit diskutiert mit deinen Nachbarn. Wie kam bei dir dieses Format an?
Ja, auch für mich super, super interessant, weil also ich selber bin jetzt kein Typ-1-Diabetiker und dann quasi, ich lese natürlich viel auch in dem Bereich, man liest Studien, man liest Wissenschaft, aber es ist immer noch mal was ganz anderes, halt die persönlichen Geschichten zu hören von den Menschen. Und da merkt man auch manchmal, du hast auch so, du bringst manchmal Beispiele und Dinge, die würde man niemals mitbekommen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig für später, fürs ärztliche Dasein und für die ärztliche Tätigkeit, auch die direkten Stimmen von den Menschen zu hören und so auch direkt davon zu lernen, wie das wirklich im Alltag die Probleme sind und nicht nur quasi wie im Elfenbeinturm der Wissenschaft, was so die Probleme sind, sondern wirklich alltagsnah und real. Deswegen, ich fand es super spannend und super interessant.
Alessandro, in deinem LinkedIn-Profil steht, Zitat, meine Mission, so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und ihr genetisches Potenzial voll auszuschöpfen. Du bist ja erfolgreicher Podcaster und sprichst mit Expertinnen und Experten zu Aspekten für ein langes, gesundes Leben. Wie kommst du denn mit deiner Mission voran?
Also wenn ich 1, 2 Menschen schon dabei helfen kann, zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren, dann habe ich schon mal alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und also mein Ziel ist es quasi, wirklich hochaktuelle, wissenschaftlich fundierte Informationen durch die Interviews mit Professoren, mit Menschen aus der Wissenschaft generell, mit diesen Experten, quasi als Hilfe zur Selbsthilfe die Informationen den Menschen zur Verfügung zu stellen, damit die dann die Gesundheit in die eigene Hand nehmen zu können. Und ich bin jetzt im letzten Jahr auch gut gewachsen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Menschen informiert und dass man den Menschen das sagt. Und zwar auch auf eine Art und Weise, die auch ankommt. Ja, wir haben ja auch die Tendenz oft, wenn man dann in der Wissenschaft sich in Fachbegriffen zu verirren und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Kunst ist es, komplexe Themen in einer einfachen Sprache an die Allgemeinheit zu bekommen. Und zwar auf eine moderne Art und Weise. Durch moderne Medien wie zum Beispiel Podcasts, wie Social Media. Und ich glaube, da können wir viel machen, weil da sind die Menschen. Die Menschen sind auf Social Media, die Menschen sind im Internet. Und wenn wir die da abholen, wo die sind und da erreichen, dann können wir sehr viel bewegen. Weil wir wissen, wie viel wir mit dem Lebensstil eben bewegen können.
Deine Medien- oder Medizin-Medienthemen gehen ja offensichtlich weit über den Diabetes hinaus, richtig? Was sind so die Topics? Und sag ruhig mal eine Zahl, wie du gewachsen bist. Ein Beispiel macht die Sache klar.
Also auf Instagram habe ich jetzt 27.000 Abonnenten erreicht und ich konnte auch zeitweise, war ich in den Spotify Podcast-Charts in den Top 5 bei dem Deutschen Gesundheitspodcast. Und genau, also es sind alle Themen, was Gesundheit angeht. Also letztendlich geht es darum, wie ich mein Leben möglichst lang und möglichst gesund gestalten kann. Ja, und da wirklich wissenschaftlich fundierte Informationen zu bekommen, die jeder im Alltag umsetzen kann. Sei es Bewegung, sei es Ernährung, Schlaf, Regeneration. Also von A bis Z medizinische Themen, als auch Sport und Sportthemen und sowas. Anwendbare Themen sind alles mit dabei.
Und so sind wir eigentlich auch so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Kongress zusammengekommen, weil das ist ja auch absolute Präventionsarbeit. Das ist ja Menschen informieren, Menschen dazu anleiten, sich selber zu helfen. Und das ist ja das, was wir eigentlich unter Prävention verstehen. Und ob das jetzt primär, sekundär oder tertiär Prävention ist, es gibt immer einen Punkt, wo man ansetzen kann. Und ich finde, das machst du ganz fantastisch, weil man einfach, man sieht ja, dass der Wunsch danach ja da ist. Und so sind wir auch so ein bisschen in dieser AG Prävention, wo wir uns jetzt in Zukunft einbringen wollen, gelandet, weil das, glaube ich, was ist, was so ein bisschen noch fehlt. Oder also dieser moderne Ansatz, genau das, was du eigentlich machst, ne? Dieses, wo können wir die Menschen abholen? Das fehlt so ein bisschen als Ansatz. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch so ein bisschen vorantreiben wollen.
Jasmin, du lässt ja schon so ein bisschen blicken in die Zukunft, hast ja schon im Nebensatz eben erwähnt, dass ihr mehr euch engagiert, auch in der AG Prävention. Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen konkretisieren, aber dann auch überhaupt, so was war so das Highlight oder eines der Highlights für dich oder für euch, das Jahr geht ja bald zu Ende, im letzten Jahr, aus Sicht der AG Nachwuchs?
Highlight, also es gab, der Kongress ist natürlich, das schauen wir mal, wie der läuft. Aber der Kongress im Mai war, glaube ich, für den Nachwuchs wahnsinnig erfolgreich. Jonas Laser war ja mit im Programmkomitee und hat da ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, auch mit ganz vielen anderen ProfessorInnen zusammen und ganz vielen anderen Menschen in leitenden Positionen und hat sich da, glaube ich, wirklich gut geschlagen und gut eingebracht. Und das hat man auch in ganz vielen von den Symposien gesehen, die wir mit ausrichten durften. Da sind wir der DDG sehr, sehr dankbar, weil sie auch uns immer nach Input fragen und uns einbeziehen wollen. Also die DDG fühlt sich, glaube ich, im Vergleich zu anderen Fachgesellschaften schon sehr nach Familie an oft. Und das ist auch, das sieht man ja hier auf den Kongressen irgendwie, gerade auch natürlich in unserer AG, alle kennen sich, alle sind auch befreundet, manche mehr, manche weniger natürlich, aber das ist sehr, sehr familiär und das war auf jeden Fall ein Highlight. Also das unser eines Nachwuchssymposium, da war der Raum gerappelt voll. Und die Leute standen hinten drin und das ist natürlich das, was wir uns wünschen, nicht weil wir wollen, dass der Saal voll ist, sondern weil wir sehen, okay, wir sprechen Themen an, die relevant sind und wir sprechen Themen an, die Menschen bewegen und mit denen wir bewegen können.
Also mein thematisches Highlight dieses Jahr war auf jeden Fall die Arbeit, die im Bereich der Adipositas-Therapie neu zustande gekommen ist. Es ist ja dieses Jahr die neue Leitlinie jetzt vor kurzem veröffentlicht worden zum Thema Adipositas und Übergewicht und Typ-2-Diabetes sind ja nicht voneinander zu trennen. Das heißt, Adipositas-Prävention oder auch dann Therapie ist ja immer auch Diabetes-Prävention. Und ich glaube, da müssen wir weiterkommen, dass wir da das schaffen, dann auch jetzt diese Themen oder die Inhalte der Leitlinie wirklich in die Praxis zu bringen und die Menschen dabei zu unterstützen, wirklich ein gesundes Körpergewicht zu halten, A. Und B, wenn sie es einmal übergewichtig oder adipös geworden sind, das wieder zu erreichen. Weil da haben wir den größten Hebel, wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen Typ-2-Diabetes vermeiden, da kommen wir um das Thema Adipositas nicht drum rum.
Als Redakteur für Gesundheitspolitik will ich jetzt den Bogen, was jetzt Prävention betrifft, nochmal zu den Aktivitäten der Ampelregierung schlagen. Es gab ja einmal den Versuch, über das Ernährungsministerium ein Werbeverbot für Werbung, die sich an Kinder richtet, zu ungesunder Ernährung zu unterbinden, ist nicht zustande gekommen. Es gab oder gibt vielleicht noch die Hoffnung bei Professor Lauterbach, das gesunde Herzgesetz auf den Weg zu bringen, was auch noch nicht durch den Bundestag gegangen ist. Man kann aber eigentlich davon ausgehen, dass das, was jetzt die Prävention betrifft, verlorene Jahre waren, weil das nicht kommt. Inwieweit seht ihr das auch so oder habt ihr noch die Hoffnung, dass da doch noch auch jetzt in den nächsten Jahren eine Wende zu schaffen ist?
Ich glaube, jedes Jahr, in dem das in Deutschland nicht passiert, ist ein verlorenes Jahr, weil wir sehen in anderen Ländern, dass das einen ganz gravierenden Effekt hat. Also gerade wenn man auch in die südamerikanischen Länder guckt, was Werbung spezifisch an Kinder gerichtet angeht, in England, wo das nicht auf ich glaube, ich weiß gar nicht, es gibt eine, glaube ich, eine Größenhöhe oder eine Höhe, auf der einfach keine Grabbelware liegen darf und es darf nicht an den Kassen sein. Das sind alles Dinge, die in Deutschland nicht umsetzbar waren bis jetzt und auch mit dem Werbegesetz, bin ich Frau Bitzer auch mit Dank, sehr, sehr dankbar, also als Sprecherin von der Dank, in der ja ganz, ganz viele Fachgesellschaften vereint sind und wo man sich denkt, wen wollen wir denn fragen, wenn wir nicht die absoluten Experten in dem Bereich fragen? Und dann, ich weiß nicht, ob ich Parteien nennen darf, aber der Gesetzesentwurf war meiner Meinung nach sehr gut. Wir haben da auch in der Tagung im Mai viel zu gehört und der wurde einfach komplett zerschossen, zum größten Teil von der FDP. Wahrscheinlich nicht nur. Wie tief man da in der Politik drin steckt, weiß ich nicht und auch wie viel tief man da reingucken kann. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz verlorene Chance, wo wir ganz früh präventiv ansetzen können und wir sehen, dass immer mehr Kinder immer übergewichtiger sind. Und ich habe zwischen meinem Bachelor und Master jetzt im Sommer oder zwischen dem Beginn in der Kinder- und Jugendarztpraxis gearbeitet, wo ab einem gewissen Alter rechnet man mit einem BMI und man kann darüber streiten, ob das jetzt die beste Möglichkeit ist, um das Gewicht abzuschätzen. Aber wenn man 8-, 9-, 10-, 11-jährige Kinder mit einem BMI weit über 30 sieht, dann muss man nicht darüber diskutieren, ob das der richtige Maßstab ist, sondern da muss man darüber reden, was wir tun können, um das zu verhindern. Also egal, wie hoch die Zahl ist.
Ja, du sprichst das schon an. Es ist halt super wichtig, dass wir früh starten. Und deswegen ist es ja auch so jammerschade, dass jetzt nichts passiert ist, sage ich mal, wirklich aktiv, was die Gesetze angeht. Weil das ist halt verlorene Zeit. Und wir sehen halt, wie verheerend das ist, Zuckerkonsum, vor allem in jungen Lebensjahren. Jetzt gerade letzten Monaten ein sehr, sehr großes, weitreichendes Paper veröffentlicht worden, dass in den ersten 1000 Lebenstagen da der Zuckerkonsum, 60 Jahre später hatten die Menschen, die da dem ausgesetzt waren, schon im Mutterleib und die ersten 2 Lebensjahre, die hatten ein wahnsinnig erhöhtes Diabetesrisiko, Bluthochdruckrisiko, dass wir wissen, wie wichtig das ist, gerade in jungen Jahren dort einzuschreiten. Ja, und das sind solche Mechanismen wie natürlich, oder solche Strategien wie natürlich ein Lebensmittelwerbeverbot teilweise für Kinder, wäre natürlich sinnvoll. Also wir brauchen natürlich eine multimodale Strategie. Das alleine wird es wahrscheinlich auch nicht komplett verhindern. Aber wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen, etwas zu bewegen. Sowohl in der Verhaltensprävention, indem wir Menschen mehr informieren mit modernen Ansätzen, als auch in der Verhältnisprävention, wie durch sowas wie durch eine Zuckersteuer. Also gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber es muss eben was passieren. Und das tut es gerade nicht. Und du hattest eben auch noch das gesunde Herzgesetz angesprochen. Es gab ja auch sehr, sehr viel Kritik daran, weil das gesunde Herzgesetz war natürlich viel früherkennungslastig und wenig primärpräventivlastig. Und meiner Meinung nach ist auch beides wichtig, aber das eine darf halt nicht auf die Kosten der anderen gehen und dass jetzt gar nichts passiert. Aber glaube ich, ist auch, da hat ja auch keiner was mit gewonnen, wenn diese Debatten ewig weiterlaufen und trotzdem weiterhin die Ressourcen für die Prävention irgendwie nicht zustande kommen. Das heißt, wir müssen irgendwann auch mal aktiv werden, auch wenn es vielleicht suboptimale Lösungen sind, aber man muss halt was tun und in Gang kommen.
Dankeschön für das Engagement. Jasmin, du hast ja eben schon erwähnt, im Mai in Berlin hat der Jonas Laser ja auch wirklich richtig, sagen wir mal, auf die Pauke gehauen und sich sehr angenehm und eloquent, aber auch dezidiert ausgedrückt, so dass ich gedacht habe, Mensch, da kommt vielleicht nebenbei auch über die Jahre gesehen ein Gesundheitspolitiker bald ein großer raus mit diabetologischem Hintergrund. In der Tat habe ich wirklich so gedacht, ja. Kommen wir nochmal zurück so ein bisschen zum Alltag, Alessandro. Am Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf. Was du als sagen wir mal, als Arzt oder als junger Arzt, als angehender Arzt, ja, nächstes Mal, was sind die Dinge, die dich da besonders beeindrucken in der Diabetologie in Düsseldorf?
Also das Deutsche Diabeteszentrum, muss ich sagen, ist halt so ein Epizentrum der Wissenschaft, nenne ich es mal. Und das war mir von Anfang an auch wichtig, als ich mich halt umgehört habe, wo mache ich meine Doktorarbeit, wo kann ich Wissenschaft lernen. Und als ich dann gesehen habe, das Angebot beim Deutschen Diabeteszentrum, dann war für mich schnell klar, okay, da möchte ich hin. Weil man hat sowohl eine sehr, sehr gut ausgebildete Grundlagenforschung da, man hat aber gleichzeitig auch die klinische Forschung. Ja, das heißt, die Biologen, Mediziner arbeiten da eng zusammen. Man bekommt quasi eine Komplettausbildung, was Wissenschaft angeht und halt auch in einem super international anerkannten Umfeld. Das heißt, es werden auch ständig Leute international eingeflogen für irgendwelche Vorträge, für Kooperationen etc. Das heißt, als junger, unerfahrener Medizinstudent, sage ich mal, war die Lernkurve dann natürlich super, super steil und super exponentiell. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Zeit da verbringen durfte und immer noch darf und in so einem Umfeld quasi Wissenschaft zu lernen.
Jasmin, wir wollen jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Bei der Arbeit der AG Nachwuchs, was gibt's denn für neue Formate oder was gibt's denn für Entwicklungen für künftige Angebote?
Wo wir uns natürlich immer freuen, ist, wenn wir Leute vernetzen können. Ich glaube, das ist auch einer der größten Gewinne dieser Kongresse. Mein erster Kongress war tatsächlich während Covid und der war online. Und dann war ich das erste Mal hier und war total begeistert einfach von diesen Kontakten, weil ich glaube, das ist das, was uns alle nach vorne bringt. Das Netzwerken und neue Ideen austauschen, sich über die, das ist so wie beim Lernen, ne? Wenn man sich drüber unterhält, dann plötzlich macht irgendwas Klick und man denkt sich so, oh wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist super spannend, das ist vielleicht ein Bereich, der mich interessiert. Was natürlich immer unser Ziel ist, ist, Leute in die Diabetologie zu bringen, weil wir wissen, dass wir ein Nachwuchsproblem haben. Wir wissen auch, dass das nicht besser wird mit steigenden Zahlen an Menschen, die an Diabetes erkranken. Und dementsprechend ist unser Angebot, wir versuchen das immer so breit wie möglich zu machen und trotzdem so spezifisch wie möglich. Das ist manchmal ein ganz schmaler Grat, weil man natürlich gucken muss, wo kann man die Leute abholen. Wir haben diesmal zum Beispiel, sind wir in Podiumsdiskussionen mehr mit eingebunden. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Da gab es auch unter den ProfessorInnen, die da antreten werden, schon rege Diskussionen im Vorhinein. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Diskussion zu den ethischen Aspekten der Typ-1-Prävention. Und ja, da schauen wir mal. Aber wir versuchen natürlich immer auch wieder was Neues, so wie heute irgendwie mit Patientenperspektive. Wir sind immer offen für Ideen. Wir freuen uns immer, wenn Leute sich einbringen wollen. In der Regel kommen nach jedem Kongress, auch in unserer Abschlussrunde, kommen immer wieder Punkte auf, wo wir denken, ah ja, stimmt, das haben wir noch nicht gemacht oder das gab es mal, aber es wurde vergessen dann über den Zeitraum. Also ja, das ist so ein bisschen unser Ziel. Und dann natürlich freuen wir uns immer auch über die Nachwuchssymposien, Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Forschung, auch wenn sie jetzt noch nicht der große Name irgendwie im Programm sind, die Möglichkeit geben, das vorzustellen und auch zu üben und zu schauen, wo kann ich mich denn hier überhaupt positionieren? So bin ich dann, will ich doch eher vielleicht auch in die Forschung gehen oder wen lerne ich denn darüber nochmal kennen? Also das ist, oder das ist jedenfalls das, wo wir immer wieder überlegen, wie können wir Leute zusammenbringen? Und auch gerade in dem Nachwuchssymposium heute Nachmittag, das ist ja immer das Format, wo wir versuchen, junge NachwuchswissenschaftlerInnen und ÄrztInnen zusammenzubringen mit großen Namen, weil das natürlich ein bisschen eigennützig ist. Natürlich füllt das den Saal, aber es rahmt das Ganze auch ein und man kann ganz viel davon lernen, wie andere vortragen, weil man vielleicht einfach noch nicht so viel Erfahrung hat. Und ich kann sagen, ich habe da immer wahnsinnig viel mitgenommen und wenn man auch sieht, wie viele Doktorandenstellen darüber geschaffen. Die werden natürlich nicht geschaffen, aber wie viel Vernetzung da stattgefunden hat und wie viele Leute dann irgendwie ihre Traumstelle finden, das ist das, was wir wollen.
Ja, also so Traumjobmäßig, das will ich gerade nochmal aufgreifen. Ihr beiden werdet ja geschätzt, sagen wir mal, bis zum Jahr 2065 arbeiten müssen, in Klammer. Wie stellt ihr euch denn den Arbeitsplatz der Zukunft idealerweise vor? Sagen wir mal in Klinik oder auch in Forschung oder auch niedergelassen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Man stellt sich natürlich als angehender Arzt dann häufig die Frage, okay, was möchte ich machen? Möchte ich in die Wissenschaft? Möchte ich mich irgendwann niederlassen? Und das hat alles seine Vor- und Nachteile mit Sicherheit. Ich denke, für mich persönlich habe ich mir zum Ziel gesetzt, wie auch du eben schon vorgelesen hast, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und da muss ich mal schauen, wie ich das am besten schaffe letztendlich. Denn der Tag hat 24 Stunden. Wissenschaft ist super spannend und ich bin super dankbar davon, was ich auch alles gelernt habe. Nur wenn man sich dann natürlich spezialisiert und selber in die Forschung geht, dann wird man sehr nischig und geht in ein spezielles Feld rein und fokussiert da komplett seine Ressourcen. Ich sehe persönlich meine Rolle eher als Wissenschaftskommunikator, der breiter aufgestellt ist und quasi den Menschen aus der Wissenschaft die Stimme gibt und das halt übersetzt in wirklich verständliche Sprache für die breite Masse. Und das halt kombiniert mit der eigenen ärztlichen Tätigkeit, natürlich erstmal in der Klinik, die Facharztweiterbildung und dann irgendwann kann ich mir definitiv auch eine Niederlassung vorstellen, wo ich dann quasi ganzheitlich Patienten mit Patienten behandeln kann, Patienten sprechen kann, was super, super wichtig ist, das ärztliche Gespräch, was auch oft vernachlässigt wird. Ja, das sehe ich so meine Rolle in der Zukunft, aber das steht doch alles noch in den Sternen. Ich plane Step by Step. Also 10 Jahre Zukunftsplanung, glaube ich, ich habe leider keine Glaskugel.
Ich würde mir wünschen, dass der Arbeitsplatz der Zukunft sehr menschenzentriert ist. Deswegen passt das auch so gut zu diesem Thema dieses Mal, der Mensch im Mittelpunkt. Weil ich glaube, das, was vielen, auch mal gucken, wie das sich jetzt weiterentwickelt, was halt oft fehlt, ist die Zeit. Und ich kenne das natürlich, also man kennt das aus Patientensicht, man kennt das auch von der anderen Seite. Man wünscht sich immer ein bisschen mehr Zeit. Man wünscht sich, dass man noch über ein Thema gesprochen hätte. Und das hat ja auch wieder ganz viel mit dir zu tun, Alessandro, dass man die Menschen erreichen kann, weil dafür braucht man die Zeit oder wir brauchen neue Formate, wir brauchen neue Ansätze. Ich glaube, da ist noch ganz viel Platz nach oben. Wir haben uns zum Beispiel jetzt auch im Frühjahr ganz viel DPV-Daten angeguckt, was Gruppenschulung angeht. Das ist mit Corona wahnsinnig eingebrochen und das erholt sich nicht mehr. So, woran liegt das? Liegt das daran, dass es nicht genug Geld gibt, nicht genug Personal gibt? Beides. Gibt es wahrscheinlich auch noch ganz andere Faktoren. Dann aber auch, dass es immer technikzentrierter ist. Das heißt, es gibt mehr Einzeltechnikschulung. Geht das in einem Gruppensetting nicht? Will man das nicht? Ist das keine Möglichkeit? Also ich glaube, da müssen wir auch die Zeit mitdenken, weil wer weiß, was ist in den nächsten 10 Jahren an Technik noch passiert und wie können wir das den Menschen auch verständlich beibringen, ohne dass der Mensch oder die Technik verloren geht. Ja.
Daran anknüpfen, nochmal durchaus ein visionärer Blick. Wie stellt ihr euch das vor? Wie wird man in 5, 10 Jahren diabetologische Versorgung betreiben? Teamorientierter, mehr Digitalisierung, Einsatz von Tools, die jetzt noch gar nicht absehbar, aber zu erwarten sind. Habt ihr da so Vorstellungen?
Ich denke, Digitalisierung ist da ein ganz, ganz zentrales Tool. Wir sehen es auch mit Digas, die jetzt immer mehr in den Markt kommen oder auch am Markt sind, weil halt Diabetestherapie ist halt, wie wir alle wissen, noch ganz viel Schulung und Dinge erklären. Und das bietet sich natürlich da an, das auch über Online-Format zu machen, dass man eben den Menschen die Dinge dort erklärt, wo sie im Alltag auch benötigt werden. Das heißt nicht nur beim persönlichen Arztkontakt, bei den persönlichen Einmalschulungen, sondern ständig oder wenn es gerade Zeit gibt oder im Alltag. Oder auch, ich denke, auch künstliche Intelligenz bietet da sehr, sehr gute Ansätze. Zum Beispiel letztes Jahr auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, da wurde da auch viel drüber debattiert, über diese Art KI-Coach für Ernährung in der Tasche. Und ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz großes Potenzial, weil wir wissen, wie viele Menschen eigentlich diese Informationen benötigen oder persönliches Coaching benötigen würden. Aber es gibt ja begrenzte Ressourcen. Und da in diese Lücke stoßen dann natürlich solche neuartigen Ansätze. Und dann, wenn man im Supermarkt schon selber steht und dort dann die individuelle Beratung der Zukunft bekommen könnte, das ist natürlich jetzt ein bisschen visionär gedacht. Aber ich denke, da gibt es viele gute Ansätze, dass man das dann auch large scale an viele Menschen bekommen kann, auch ressourcensparend und ressourcenschonend, weil das ist natürlich deutlich günstiger nachher, wenn das skaliert wird, als wenn man dann Mensch-zu-Mensch-Kontakt direkt hätte.
Ich hoffe in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass wir die Möglichkeit haben, früher anzusetzen. Und deswegen ist auch diese Präventionsarbeit und auch das Einbringen in der AG Prävention für mich persönlich oder auch für uns sehr, sehr wichtig, weil ganz oft können wir ja erst helfen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, weil uns die Ressourcen fehlen, weil uns der Rahmen dafür fehlt. Und ich hoffe, dass auch in Deutschland irgendwann die Wende dahin kommt, dass wir diese Menschen, dass wir früher abfangen können, weil wir die Ressourcen haben, es gibt mittlerweile ganz viele Möglichkeiten für Prädiabetes zu testen, anders zu typisieren. Und dann kann man den Menschen viel individueller helfen. Und dafür braucht man aber Zeit und Ressourcen. Also wobei menschliche Ressourcen natürlich auch dann wieder ein Punkt ist. Und genau, deswegen hoffe ich, dass die Präventionsarbeit sehr viel mehr in den Fokus rückt, damit wir gar nicht an den Punkt kommen, dass man den Leuten am Ende mit den Krankheiten so viel helfen muss.
Ja, das ist wirklich so wichtig, was du sagst. Du hast gerade gesagt, wir fangen erst an, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Weil wenn man sich ja mal die Blutzuckerkontrolle anschaut, wir wissen ja alle, Diabetes ist das Endstadium einer gestörten Glukosetoleranz. Das fängt ja Jahrzehnte vorher an, erstmal mit einer Insulinresistenz im Fall des Typ-2-Diabetes, dann übergehen zum Prädiabetes, dann ist es schon 5 vor 12 und bei Diabetes ist es dann schon nach 12, aber das ist, glaube ich, in den Köpfen der Menschen auch noch gar nicht so drin. Das heißt, wenn man die früh testen würde, früh die Informationen rauskriegen würde, dass selbst bei Prädiabetes schon akuter Handlungsbedarf besteht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade in der Realitätsversorgung ist, glaube ich, häufig so, solange die Diabeteskriterien noch nicht erfüllt sind, wenn es zum Beispiel in der Praxis oder so gesehen wird, dann ist da jetzt nicht so ein Alarmismus, okay, wir müssen aktiv werden, sondern es ist ja noch kein Diabetes, ist in Ordnung. Aber ich glaube, das müssen wir ändern, dass wir da früher ansetzen und auch deutlich energischer hinterher sind, da auch Lebensstilinterventionen zuzuführen zu diesen Menschen.
Gerade was Intervention oder frühe Intervention angeht oder Lebensstilintervention, das ist ja, wir wissen bei einem, wenn der Typ 2 erstmal diagnostiziert ist, dann hat das auch ganz viel mit Handlungen zu tun. Und wenn man 20 Jahre bestimmte Ernährungsmuster hat, bestimmte Verhaltensmuster, wenn man sich nicht genug bewegt hat, also die Liste ist lang, dann ist das viel, viel schwerer zu ändern, als wenn ich da eine frühe Intervention habe. Und wir wissen, dass auf einigen Kongressen gab es wahnsinnig gute Vorträge dazu, wie auch Übergewicht das Gehirn verändert und wie viel schwerer es ist, wenn man erstmal dieses hohe Gewicht erreicht hat und in einem schweren Übergewicht ist. Das verändert sich über Jahrzehnte nicht. Selbst wenn die Menschen abgenommen haben, reagiert das Gehirn noch anders auf Nahrungsreize. Und da müssen wir doch ansetzen, zu versuchen, dass dieser Punkt nicht erreicht wird. Und das ist möglich, aber dafür brauchen wir mehr Manpower und mehr Geld.
Diesen Alarmismus, den du genannt hast, Alessandro, es ist ja oft so, dass halt einfach die Typ-2-Diabetes-Diagnose im Schockraum stattfindet, also entweder beim Herzinfarkt oder bei einem Schlaganfall, und das ist natürlich krass, ja. Und wenn man es weiß, dass man es anders machen könnte, klar. Ja, wir kommen zum Schluss, ihr Lieben. Also, liebe Jasmin, lieber Alessandro, warum sollten jetzt nochmal von jedem vielleicht zwei Sätze, sollten junge Kolleginnen, Kollegen oder angehende Ärztinnen, Ärzte denn die Diabetologie wählen und vielleicht sogar zu euch, zu eurer AG kommen?
Wir wollen, dass Leute die Diabetologie erleben und so ein bisschen ihr Herz daran verlieren. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Diabetes ist ein Bereich, in dem man 1 Million Möglichkeiten hat. Es ist so breit aufgestellt, man kann sich selbst im Bereich Diabetes noch so spezialisieren oder man kann auch sehr breit aufgestellt bleiben. Man hat wahnsinnig viele Stellschrauben, an denen man Menschen helfen kann. Es ist, wenn die Diagnose da ist, ist es nicht vorbei, sondern es gibt ganz viele Dinge, wo man helfen kann. Und das, finde ich, ist eine Chance, die man in wenigen Bereichen hat. Und deswegen finde ich es, das darf ich sagen, als Menschen mit Typ 1 Diabetes, Diabetes eine wirklich gute Krankheit.
Ich glaube, dass das Positive auch aus ärztlicher Perspektive dann irgendwann ist, dass man einfach einen sehr, sehr großen Impact hat mit Diabetes. Also zum einen, wir wissen, wie schädlich Diabetes für alle möglichen Folgeerkrankungen ist. Das heißt, es ist super, super relevant für den Einzelnen, wenn man ihn davon befreien kann oder verhindern kann, dass es entsteht. Aber zum anderen wissen wir auch, dass die Möglichkeiten der Therapie halt so, so gut sind. Besonders auch mit der Lebensstiltherapie. Wir wissen, wie wirksam das sein kann, sowohl auch in der Diabetes-Remission, wenn man es richtig an die Leute bringen könnte. Und das ist ja in anderen Fächern oft ganz anders. Da kann man ja als Arzt vielleicht viel diagnostizieren, aber therapeutisch vielleicht noch nicht so viel machen. Das ist dann undankbarer oft. Und ich glaube, im Diabetes-Bereich kann man halt einen sehr, sehr großen Impact haben. Und ich glaube, das ist auch intrinsisch für die Motivation eines Arztes oder einer Ärztin sehr, sehr schön.
Herzlichen Dank, ihr beiden. Und das Outro kommt heute vom Kollegen Michael.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kollegin Anna Romalis und die Studio-Buddies Christian Duda und Nils Gräf, die um uns herum geschwebt sind und Aufnahmen gemacht haben. Aus dem Digitalteam sowie an Gregor Hess in der Redaktion. Bis bald, sagen Günther Nuber,
Michael Reichmann und
Alessandro Falcone.
Und Jasmin Ponzeschwitz. Vielen Dank euch.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.